ARD Sounds.
Im ersten Morgengrauen verlässt ein dreirädiger Motorwagen Mannheim. Am Steuer sitzt Bertha Benz. Neben ihr ihre Söhne Eugen und Richard. Ihr Mann weiß nichts von ihrem Plan. Zu dieser Zeit gibt es keine Autos auf den Straßen. Tankstellen gibt es nicht, Werkstätten ebenso wenig. Die meisten Menschen haben noch nie ein Fahrzeug gesehen, das ohne Pferde fährt. Vor ihnen liegen mehr als 100 Kilometer. Über holprige Wege, durch Dörfer, in denen dieses Gefährt für ungläubige Blicke sorgen wird. Während Mannheim langsam hinter ihnen verschwindet, beginnt eine Reise, die vor Bertha noch niemand gewagt hat. Meine allerliebsten Mäuse des Wissens, heute habe ich mal wieder eine richtig coole Geschichte für euch. Deswegen will ich auch gar nicht so viel drumherum reden. Ihr habt euch für Bertha Benz entschieden. Wir klären, wie es damals überhaupt zu dem ersten Automobil kommt. Warum ausgerechnet Bertha diejenige ist, die das im wahrsten Sinne des Wortes zum Rollen bringt. Und welche Auswirkungen das hat. Erfahrt ihr alles jetzt bei Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Das Auto, das niemand ernst nimmt. Willkommen in den 1880er Jahren. Hier beginnt eine Reise meistens mit Hufschlägen, ratternden Rädern oder dem Pfeifen einer Lokomotive. Zwischen den großen Städten fahren bereits Züge, doch wer den Bahnhof verlässt, ist wieder auf Pferde angewiesen. Kutschen drängen sich durch enge Straßen, Fuhrwerke transportieren Waren und auf dem Land ziehen sich staubige Wege zwischen Feldern und Dörfern entlang. Bei Regen verwandeln sich viele Strecken in Schlamm, tiefe Spurrillen erschüttern die Wagen und steile Hügel bringen selbst kräftige Tiere an ihre Grenzen. Tankstellen, Werkstätten für Motorfahrzeuge oder einheitliche Verkehrsregeln, die gibt es gar nicht. Niemand rechnet damit, dass sich plötzlich eine Maschine ohne Pferd zwischen all diesen Gespannen bewegen könnte. Doch genau davon träumt Karl Benz. Als die 20-jährige Bertha Ringer den jungen Ingenieur 1869 kennenlernt, besitzt er weder ein erfolgreiches Unternehmen noch eine sichere Zukunft. Was er hat, sind technische Pläne, unzählige Ideen und die Überzeugung, dass sein Motor eines Tages einen Wagen antreiben kann. Bertha hört ihm zu und erkennt in seinen Entwürfen mehr als eine verrückte Fantasie. Sie interessiert sich für die Mechanik, verfolgt seine Versuche und glaubt an seine Idee. Als Karls erste Werkstatt durch Schulden und einen unzuverlässigen Geschäftspartner beinahe zusammenbricht, trifft Bertha eine Entscheidung. Noch vor der Hochzeit lässt sie sich ihre Mitgift auszahlen. Dieses Geld ist eigentlich als persönliche Absicherung für ihre Zukunft gedacht. Doch stattdessen setzt sie es für Karls Betrieb ein und bewahrt die Werkstatt vor dem frühen Ende. 1872 heiraten die beiden. Und aus ihrer Ehe entsteht zugleich eine Arbeitsgemeinschaft, in der jede technische Hoffnung mit einem finanziellen Risiko verbunden ist. Jahrelang entstehen neue Entwürfe und Gefährte, bis im Herbst 1885 schließlich ein ungewöhnliches Fahrzeug in der Mannheimer Werkstatt steht. Es besitzt nur drei Räder, einen schmalen Sitz und einen kleinen Motor im Heck. Ihr findet ein Bild als Nummer 1 in den Shownotes. Am 29. Januar 1886 meldet er sein Fahrzeug zum Patent an. Wenige Monate später führt er den Motorwagen erstmals öffentlich vor. Der Wagen fährt tatsächlich. Doch viele Zuschauer sehen darin kein Verkehrsmittel für die Zukunft. Wer sollte so etwas kaufen, wenn an jeder Steigung der Motor versagen könnte und unterwegs niemand weiß, wie man die Maschine repariert? Karl verbessert seine Konstruktion immer weiter. Doch die erhofften Bestellungen, die bleiben leider aus. Das Patent schützt zwar seine Idee, füllt aber keine Auftragsbücher. Jeder neue Versuch kostet Geld, während die Öffentlichkeit den Wagen zwar bestaunt, ihm jedoch nicht vertraut. Karls Zweifel wachsen immer weiter. Vielleicht ist die Erfindung ihrer Zeit zu weit voraus. Vielleicht wird kein Mensch freiwillig eine Kutsche gegen eine laute, qualmende Maschine eintauschen. Bertha sieht das Problem anders. Sie glaubt nicht, dass der Motorwagen untauglich ist. Die Menschen haben nur noch nie erlebt, was er außerhalb des Werkstatthofs leisten kann. Eine kurze Vorführung beweist nicht, dass das Fahrzeug über schlechte Wege fährt, Hügel überwindet und ein entferntes Ziel erreichen kann. Solange Karl seine Erfindung immer wieder in die geschützte Werkstatt zurückholt, bleibt sie für die Öffentlichkeit ein Experiment. Bertha ist überzeugt, dass der Wagen auf die Straße muss. Er muss zeigen, dass er Menschen nicht nur im Kreis bewegen, sondern von einer Stadt in die nächste bringen kann. Und wenn Karl selbst diesen Beweis nicht wagt, dann wird Bertha einen anderen Weg finden. Kapitel 2: 100 Kilometer ohne Tankstelle. Am frühen Morgen des 5. August 1888 liegt Mannheim noch still. Karl Benz schläft, während Bertha gemeinsam mit ihren Söhnen Eugen und Richard den Motorwagen aus der Werkstatt schiebt. Erst einige Straßen weiter setzt sie ihn in Bewegung. Die drei brechen auf, ohne dass Karl davon weiß. Auf dem Küchentisch bleibt nur eine Nachricht zurück. Bertha wolle mit den Jungen ihre Mutter in Pforzheim besuchen. Dass sie dafür den Motorwagen nimmt, naja, das verschweigt sie halt. Vor ihnen liegen mehr als 100 Kilometer auf Wegen, die niemals für ein solches Fahrzeug gebaut worden sind. Viele Straßen bestehen aus festgefahrener Erde, Kies oder Schotter. Jeder Schlag geht durch den leichten Rahmen. Staub wirbelt auf, Schrauben lösen sich und hinter jeder Kurve wartet ein neues Hindernis. Tankstellen gibt es nicht. Der kleine Vorratsbehälter fasst nur wenige Liter Ligruin. Eine leicht entzündliche Flüssigkeit, die damals vor allem zum Reinigen von Kleidung verkauft wird. Als der Kraftstoff zur Neige geht, steuert Bertha deshalb eine Stadtapotheke an. Zwischen Arzneien und Salben kauft sie mehrere Liter Ligruin. Und die Apotheke wird damit rückblickend zur ersten Tankstelle der Welt. Doch kaum läuft der Motor wieder, verstopft eine dünne Leitung. Aber auch hier weiß unsere Bertha sich zu helfen. Sie zieht ihre Hutnadel hervor und stochert so lange in der Öffnung, bis der Kraftstoff erneut fließen kann. Später scheuert ein Kabel der Zündung durch. Sie nimmt ihr Strumpfband, wickelt es um die beschädigte Stelle und verhindert damit einen Kurzschluss. Niemand hat ihr gezeigt, wie man ein Automobil unterwegs repariert. Es gibt schließlich noch keine Mechaniker für Fahrzeuge, die fast niemand kennt. Also guckt sie sich jedes Problem genau an, sucht nach einer Lösung und benutzt, was gerade greifbar ist. Als die Antriebskette beschädigt wird, finden die Reisenden einen Schmied. Der Mann kennt Wagen, Werkzeuge und Metall, doch einen benzinbetriebenen Motorwagen hat er auch noch nie gesehen. Trotzdem setzt er die Kette in Stand. Ein Schuster hilft später bei den hölzernen Bremsklötzen und befestigt Leder darauf, damit sie auf den langen Gefällstrecken besser greifen. Auch die Kühlung verlangt ständig Aufmerksamkeit. Der Motor verliert Wasser, weshalb Bertha und ihre Söhne an Brunnen, Bächen und Gasthäusern immer wieder nachfüllen müssen. Noch härter werden dann die Anstiege vor Pforzheim. Der Motorwagen besitzt nur wenige Pferdestärken, um genau zu sein, nicht mal 1 PS und schafft manche Steigungen nicht aus eigener Kraft. Dann bleibt Richard als leichtester am Steuer, während Bertha und Eugen von hinten schieben. Meter für Meter stemmen sie das rund 360 Kilogramm schwere Fahrzeug bergauf. Die Sonne steigt höher, ihre Kleidung ist voller Staub und die Hände schmerzen. Trotzdem fährt der Wagen nach jedem Halt weiter. Erst am Abend erreichen die drei ihr Ziel. Mehr als 12 Stunden sind seit der heimlichen Abfahrt vergangen. Heute würde man für die Strecke über die Autobahn übrigens nur knapp eine brauchen. Bertha schickt Karl sofort eine Nachricht nach Mannheim. Sie sind gut angekommen. Damit weiß er nicht nur, dass seine Familie sicher ist. Er erfährt zugleich, dass der Motorwagen etwas geschafft hat, woran keiner so richtig geglaubt hat. Nach einigen Tagen beginnt dann auch die Rückfahrt. Bertha wählt dieses Mal eine andere und kürzere Strecke. Auch dieser Weg verlangt Reparaturen, Wasser und Kraftstoff aus Apotheken. Doch schließlich rollt der Wagen wieder in Mannheim ein. Nach fast 200 Kilometern endet die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte. Kapitel 3 – Der Durchbruch auf drei Rädern. Als die drei zurückkehren, ist der Motorwagen nicht mehr dasselbe Fahrzeug wie vor der Abfahrt. Fast 200 Kilometer liegen hinter ihm, über staubige Wege, steile Hügel und holprige Kutschenspuren. Die Reise beweist, dass Karls Erfindung tatsächlich zwei Städte miteinander verbinden kann. Gleichzeitig zeigt jede Reparatur, wo der Wagen noch verbessert werden muss. Besonders deutlich wird das an den Steigungen. Der Motor läuft zwar, doch die vorhandenen Übersetzungen reichen nicht aus, um seine Kraft wirkungsvoll auf die Hinterräder zu übertragen. Nach ihrer Rückkehr erklärt Bertha ihrem Mann deshalb, dass der Motorwagen einen zusätzlichen, kürzer übersetzten Gang benötigt. Damit könnte er langsamer fahren, dafür aber deutlich kräftiger bergauf ziehen. Auch die Kühlung verlangt nach einer besseren Lösung. Ohne Nachfüllen würde der Motor komplett überhitzen. Was bei kurzen Versuchen in Mannheim kaum auffällt, wird auf einer mehrstündigen Strecke zu einem entscheidenden Problem. Und noch gefährlicher sind die Gefälle. Die hölzernen Bremsklötze nutzen sich schnell ab und verlieren mit jedem langen Abbremsen an Wirkung. Das kann natürlich total problematisch werden. Erst das Leder, das der Schuster auf den Reibflächen befestigt, macht sie widerstandsfähiger. Und aus dieser improvisierten Reparatur entsteht damit ein früher Bremsbelag. Bertha bringt nicht nur einen unversehrten Wagen nach Hause. Sie liefert Karl eine ganze Liste praktischer Erfahrungen, die keine Zeichnung und keine Werkstattprobe ersetzen kann. Karl greift diese Hinweise auf und entwickelt seine Konstruktion noch weiter. Doch die Fahrt, die verändert noch was anderes. Denn zum ersten Mal haben Menschen den Wagen nicht nur für wenige Augenblicke auf einem Platz gesehen. Sie erleben ihn unterwegs. Überall bleiben Neugierige stehen und beobachten fassungslos, wie sich dieses Gefährt ohne Zugtier vorwärts bewegt. Die Nachricht verbreitet sich. Eine Frau ist mit zwei Jugendlichen mehr als 100 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim gefahren und wieder zurück. Damit wirkt der Motorwagen plötzlich nicht mehr wie eine technische Spielerei. Er hat ein Ziel erreicht, Hindernisse überwunden und eine Reise bewältigt, für die sonst eine Kutsche oder die Eisenbahn notwendig wäre. Noch entstehen nicht sofort riesige Fabrikhallen voller Automobile. Die ersten Fahrzeuge bleiben teuer, ungewohnt und für viele Menschen unerreichbar. Doch das Vertrauen wächst. Weitere Modelle werden gebaut und Händler beginnen, sich für die Erfindung zu interessieren. Besonders in Frankreich finden die Wagen erste Käufer. Aus einzelnen Versuchsexemplaren entsteht nach und nach eine kleine Serienproduktion. Später ermöglicht der leichtere und günstigere Benz Velo deutlich höhere Stückzahlen. Während Karl als Erfinder und Patentinhaber bekannt wird, bleibt Berthas Anteil lange im Hintergrund. Dabei setzt sie sich schon vor ihrer Hochzeit für Karls Ideen ein. Rettet sogar seine gefährdete Werkstatt. Sie hilft bei technischen Arbeiten, verfolgt die Entwicklung und glaubt an den Motorwagen, als selbst Karl an dessen Zukunft zweifelt. Mit ihrer Fernfahrt übernimmt sie schließlich die Rollen einer Testfahrerin, Mitentwicklerin und Werbestrategin zugleich. Karl konstruiert das Automobil. Doch Bertha sorgt dafür, dass die Welt erkennt, was es werden kann. Zusammenfassung. In den 1880er Jahren reisen Menschen mit Kutschen, Pferden oder der Eisenbahn. Karl Benz glaubt trotzdem daran, dass sein Motor eines Tages einen Wagen antreiben kann. Bertha Ringer erkennt früh das Potenzial seiner Idee. Sie investiert in seine Werkstatt, unterstützt seine Versuche und hält an dem Projekt fest, als selbst Karl zunehmend zweifelt. 1886 meldet er seinen dreirädrigen Motorwagen zum Patent an. Doch viele Menschen halten das Fahrzeug weiterhin für eine technische Kuriosität. Deshalb startet Bertha am 5. August 1888 heimlich mit ihren Söhnen von Mannheim nach Pforzheim. Mehr als 100 Kilometer fährt sie über schlechte Straßen, steile Hügel und holprige Wege. Und trotz allen Schwierigkeiten erreicht die Familie ihr Ziel und kehrt später sogar wieder nach Mannheim zurück. Fast 200 Kilometer beweisen, dass der Motorwagen nicht nur im Werkstatthof funktioniert, sondern echte Reisen bewältigen kann. Berthas Erfahrungen führen außerdem zu wichtigen Verbesserungen an Gangschaltung, Kühlung und Bremsen. Eine Fahrerlaubnis besitzt sie bei dieser Fahrt übrigens nicht. Karl selber erhält erst 4 Tage zuvor eine behördliche Genehmigung, die heute als erste Fahrerlaubnis der Welt gilt. Berthas Fahrt bringt Aufmerksamkeit, Vertrauen und praktische Erkenntnisse. Damit schafft sie eine entscheidende Grundlage dafür, dass aus einer belächelten Erfindung das moderne Automobil entsteht. Boah, Leute, ey, diese Folge war wirklich so, so cool. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht. Erstmal wusste ich das selber gar nicht, war also auch für mich wieder richtig spannend. Und wie cool ist Bertha bitte? Es ist voll schön, wie sehr sie an die Ideen ihres Mannes glaubt, selbst als dieser beginnt zu zweifeln. Und noch viel krasser ist es, dass sie das Ganze dann einfach in ihre eigene Hand nimmt. Sogar, dass sie alle Probleme während der Fahrt einfach lösen konnte. Wirklich crazy. Richtig starke Leistung. Jedes Mal, wenn ich jetzt in mein Auto steige, werde ich immer ein bisschen an Bertha denken. Stellt uns gern alle eure Fragen, die Antworten kriegt ihr dann natürlich wie immer nächste Woche. So wie jetzt die zur letzten Folge über unsere krasse Sportlerin Wilma Rudolph. Die erste Frage kommt von Paul. Was war eigentlich Wilmas Höchstgeschwindigkeit? Also bei ihrem berühmten Olympiasieg im 100-Meter-Lauf von 1960 erreicht sie eine Zeit von 11,0 Sekunden. Rechnet man diese Durchschnittsgeschwindigkeit auf die gesamte Strecke um, läuft sie mit knapp 32,7 km/h, also echt ziemlich schnell. Heute liegt die schnellste Geschwindigkeit übrigens bei 9,58 Sekunden. Den Rekord hat Usain Bolt aufgestellt. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 37,58 km/h. Die nächste ist von Lotti und Papa. Und nee, nicht von meinem Papa. Gibt es ihre Stiftung noch? Und ja, die Wilma Rudolph Foundation existiert weiterhin als eingetragene gemeinnützige Organisation, die nach wie vor in den USA registriert ist. Sie führt das Erbe der Olympiasiegerin fort, indem sie junge und benachteiligte Talente im Amateursport gezielt fördert und unterstützt. Zudem vergibt beispielsweise die Women's Sports Foundation in ihrem Gedenken jährlich den renommierten Wilma Rudolph Courage Award an inspirierende Athletinnen. Die dritte Frage ist von J.W. Zoe, ist Wilma eine der älteren oder eher jüngeren Töchter der 22 Kinder? Wilma ist tatsächlich eins der jüngeren Kinder ihrer großen Familie. Sie wird als 20. von insgesamt 22 Geschwistern geboren. Und die letzte für heute ist von C. Hai und Frederik. Wie lange hat sie gebraucht, bis sie wieder richtig laufen konnte? Wilma muss nach ihrer Polioerkrankung etwa 7 Jahre lang eine schwere Metallschiene am Bein tragen. Erst im Alter von etwa 11 oder 12 Jahren kann sie die Schiene endgültig ablegen und wieder völlig normal gehen. Und damit, ihr lieben Mäuse, sind wir hier wieder kurz vor Feierabend. Aber erstmal dürft ihr natürlich wieder entscheiden, in welche Geschichte sollen wir nächste Woche eintauchen. Option Nummer 1 ist Hürrem Sultan. Sie steigt vom versklavten Mädchen zu einer der mächtigsten Frauen des Osmanischen Reiches auf und verändert die Geschichte des Hofes nachhaltig. Dann haben wir Rosalind Franklin. Sie liefert mit ihrer Forschung entscheidende Hinweise auf die Struktur der DNA, doch den größten Ruhm für die Entdeckung erhalten zunächst andere. Und die dritte, Maria Theresia. Eine der mächtigsten Herrscherinnen Europas, die sich in einer von Männern dominierten Welt durchsetzt und ihr Reich mit zahlreichen Reformen prägt. Wir sind gespannt, für was ihr euch entscheidet. Das gibt's dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer ganz viel Liebe für euch alle und für alle Fahrer unter euch. Fahrt immer schön vorsichtig. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und hier bin ich doch nochmal. Heute habe ich mal wieder einen kleinen Podcast-Tipp. Wahrscheinlich kennt ihr alle die Band BTS. Auf TikTok lief deren Song Dynamite ja rauf und runter. Aber wie groß die wirklich sind, das hatte ich ehrlich gesagt nicht so richtig auf dem Schirm. 5 Nummer 1 Hits in den USA in nur 10 Monaten. Das hat vor BTS nur Michael Jackson geschafft. Sie haben mit die meisten Fans auf der Welt, setzen sich politisch ein und das während sie in Südkorea ihren Militärdienst geleistet haben. Alles wirklich ultra krass. Wenn ihr wissen wollt, wie die K-Pop-Boyband so groß geworden ist, dann hört mal in den neuen Podcast Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt rein. Alle 6 Folgen findet ihr bei ARD Sounds. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Bis nächste Woche.